Guten Abend und herzlich willkommen zu Kontrapunkt, dem europäischen Dialog von Bayern 4 Klassik in Kooperation mit dem Goethe-Forum München, der Neuen Musikzeitung und dem Bildungskanal BR Alpha. Am Mikrofon begrüßen Sie dazu ganz herzlich Frank Kämpfer
und Theo Geißler. In 2 Wochen wird die Europäische Union um 10 Länder reicher. Manche meinen, sie wird dadurch möglicherweise richtig arm. Das trifft aber ganz bestimmt nicht auf die kulturelle Vielfalt zu. Wir laden Sie heute ein in ein Land, das sich bei uns musikalisch in letzter Zeit eher durch einen internationalen Song Contest bekannt gemacht hat. Auch eine Möglichkeit, sich als europatauglich zu erweisen. Allerdings sind wir ganz sicher, dass Litauen ganz andere Qualitäten hat, die eine Aufnahme in die europäische Gemeinschaft eigentlich zwingend notwendig machen.
Geografische Mitte Europas, Bindeglied zwischen West, Ost und Nord, Durchgangsstation wachsenden Warenverkehrs, Hort jahrhundertealter Kulturtradition, wachsender Anziehungspunkt für den Tourismus, Ort des Beharrens im Gestern und Ort des Aufbruchs ins Morgen. Das alles ist Litauen. Einst eine mittelalterliche Großmacht, später von der politischen Karte verschwunden, von Armeen aus Ost und West durchquert und geschunden, letzte Bastion heidnischen Glaubens und Modellfall friedlichen Miteinanders der Religionen. Eine wahrhaft wechselvolle Geschichte zeichnet die kleine Ostseerepublik, die in gut 2 Wochen der NATO und der Europäischen Union beitreten wird.
Was Litauen einbringt und wie es vorbereitet ist auf dieses neue Europa, was sich für das Land, für seine Künstler, für den einzelnen Menschen mit diesem Beitritt verbindet, welche Veränderungen, welche Aufbrüche, vielleicht sogar Umbrüche anstehen, das wollen wir heute Abend im Gespräch genauer erkunden und vielleicht auch in seiner Widersprüchlichkeit skizzieren.
4 Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen dürfen wir dazu ganz herzlich begrüßen. Die erste wurde 1957 in Dortmund geboren, lernte in Köln zunächst einen medizinischen Beruf, studierte in Bremen Kunst- und Behindertenpädagogik und sie produziert seit 15 Jahren Hörfunk- und Fernsehbeiträge aus Osteuropa und dem Baltikum. Guten Abend, Birgit Johansmeier.
Guten Abend.
Was fasziniert und was interessiert Sie eigentlich in den baltischen Ländern?
Ich muss sagen, dass ich ein bisschen durch Zufall in die baltischen Länder gekommen bin, 1989. Mich hat immer Osteuropa interessiert, mich hat die ehemalige Sowjetunion interessiert, mich hat das Leben dort, die Politik interessiert. Und es war eben ein Zufall, dass ich nach Lettland kam, als erstes Land 89, dort Beiträge produzieren konnte und damit Geld verdienen konnte. Und das hat sich so ergeben, dass ich länger dort blieb. Und dann kam der Umbruch und die Wende. Und es gab für mich die Möglichkeit, hinter diesen Sozialismus zu gucken. Ist vielleicht das, was ich was für mich fast am wichtigsten gewesen ist. Gleichzeitig hatte ich die unglaubliche Chance, als Frau, die 1957 geboren wurde, in ein Deutschland, wo alles fertig war. Da konnte man demonstrieren, da konnte man eh nichts bewirken. Aber jetzt hatte ich die Möglichkeit, in einem Land zu sehen, wie ein Staat quasi versucht, neu zu entstehen. Denn das hatten sich ja alle auf die Fahnen geschrieben. Sie wollten raus aus dem Sozialismus, sie wollten jetzt demokratische Staaten werden. Und ich habe mich entschieden, in der Region zu bleiben, um zu lernen, muss ich gestehen.
Danke, Frau Johannismeier. Geboren 1958 nahe der polnischen Grenze in Prenzlau in der Uckermark, Dolmetscherin für Polnisch und Litauisch und heute graduierte Historikerin, ist Ruth Gibelka-Leiserowitz. Einen schönen guten Abend hier bei Kontrapunkt und auch an Sie gleich eine Frage. Litauen ist, wenn man Ihre Biografie liest, für Sie ja so eine Art Lebensmittelpunkt geworden. Was hat Sie denn zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit diesem Land verführt und wo sind da Ihre Themenschwerpunkte?
Ja, schönen guten Abend. Ich bin 1981 als DDR-Bürgerin das erste Mal nach Sowjet-Litauen gefahren. Und zwar einfach, um zu sehen, ob die Memel wirklich so breit ist, wie man mir das als Kind erzählt hat. Mein Vater stammt aus einer Familie, die einerseits im Memelland gewohnt hat, andererseits in Litauen, die dort sehr stark verwurzelt ist. Und ich habe auch als Kind Litauisch gehört, aber nicht gesprochen. Mein Vater sagte, es gibt keine Verwandten mehr, die sind alle in Sibirien umgekommen. Und dann war ich das erste Mal dort, war völlig fasziniert von dem Land, von der Sprache, obwohl ja also viel in der sowjetischen Zeit kaputt war, beschädigt, nicht zu sehen, geschlossene Kirchen, wie Sie das alle schon im Film gesehen haben. Und ich bin nach Berlin zurückgekommen und habe angefangen, Litauisch zu lernen, habe festgestellt, wie viele weiße Flecken es in der Geschichte gibt, wie viel man von dieser Geschichte, einem Teil der osteuropäischen Geschichte in Deutschland, überhaupt nicht weiß. Und als die Mauer fiel und ich dann endlich studieren durfte, habe ich mich mit osteuropäischer Geschichte beschäftigt, habe auch dort in Litauen studiert und später dort selbst 5 Jahre an der Universität Studenten unterrichtet.
Herzlich willkommen auch Gražina Daunoravicienė. Sie waren so freundlich, ganz kurzfristig für einen Gesprächspartner nachzufolgen, der heute leider doch nicht kommen konnte. Sie sind Chefin des Lehrstuhls für Musiktheorie an der Litauischen Musikakademie in Vilnius und Sie betrachten Geschichte in erster Linie als Kultur oder noch genauer gesagt Musikgeschichte. Was ist denn Ihrer Meinung nach das Wichtigste, also mal ganz kurz gefragt, was Litauen aus seiner Musik- und Kulturtradition heraus in das vereinte Europa einbringen wird?
Labas vakaras. Labai didelis klausimas. Aš manau, kad kultūros tradicija tai yra atmintis kultūros. Ir manau, kad ir Lietuva tą kultūros tradiciją turėjo labai senai ir dabar grįžtami į Europą, mes vėl įnešime vienų seniausių pagonių kultūrą. Ir tą kultūrą, kuri yra tikrai rytų šalių. Ir tiesiog įnešim savo, praturtinsim savo balsų visą europinę kultūrą. Na, aš manau, kad tiesiog tos tradicijos mūsų viena kita praturtins ir aš matau labai didelius tokius ateitį.
Er ist 31 Jahre alt, Journalist, Schriftsteller, Filmemacher, Theaterautor und Regisseur. Er ist in Litauen geboren und er ist ambitioniert, litauische Geschichte mit den Augen der eher jungen Generation zu betrachten. Das heißt er wohl auch, unbequeme Fragen zu stellen, vielleicht sogar Tabus aufzubrechen. Herzlich willkommen hier im Münchner Goethe-Forum, Marius Ivaškevičius. Welcher Ihrer zahlreichen Berufe ist Ihrer Meinung nach denn am besten geeignet, um Litauen heute mit heutigen Augen geschichtlich zu betrachten, die Geschichte Litauens vielleicht sogar in die Zukunft zu transportieren?
Na, be abejo, kad iš tikrųjų proza arba dramaturgija arba teatras, tai yra, reiškia, nedokumentinė kūryba yra, nu, daugiau atveju istoriją apžvelgti yra patrauklesnė, nes tu ten gali improvizuoti ir gali sau leisti sumeluoti, gali reiškia, laisvai dėsyti savo požiūrį į tuos 200-300 tūkstančių metų įvykius. Tai iš tikrųjų lengviau yra. Lengviau yra kalbėti apie istoriją beletristinė, tarkim, taip kalba.
Und auch in, was die Belletristik betrifft.
Čia antras klausimas buvo,
die zweite Frage, was kann Litauen mit hineinbringen nach Europa?
Da meine ich, zuerst,
das ist ein Akt,
kuri, taip sakant, buvo
ein Akt ist, dass früher Europa die muss jetzt ihr Schuld begleichen. Wir werden dann zeigen, was wir dazu beitragen können.
Bevor wir tiefer in die Debatte um Geschichte und Kultur einsteigen wollen, bitte ich Sie, meine Damen und Herren, zu Hause an den Radiogeräten um Verzeihung. Wir hatten ein kleines technisches Problem. Jetzt stehen aber die Drähte zu den Übersetzerkabinen perfekt, glaube ich. Bevor wir in die Debatte tiefer einsteigen, soll aber zunächst die Kunst zu Worte kommen. Ich begrüße dazu ganz herzlich den litauischen Schauspieler und Barden Arturas Valuckis. Guten Abend in München. Arturas Valuckis, der sonst an der Salzburger Elisabeth-Bühne, dem Schauspiel in Salzburg, spielt, singt zunächst ein Lied, und zwar ein ganz und gar unlitauisches Lied. Es wurde nämlich in herzhaftem Russisch gedichtet und erzählt von Pferden, die nicht richtig gezügelt sind. Und dieses Lied hat Arturas in einem russischen Gefängnis gehört. Bitteschön.
Thank you.
Russische Sprache, russische Seele, russische Präsenz war für Litauen während der letzten 250 Jahre weit mehr als nur ein kulturelles Moment. Wie Litauen sich vor knapp 1,5 Jahrzehnten aus der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken verabschiedete und wie es heute zu seinem großen Nachbarn Russland steht, skizziert die folgende kleine Collage von Birgit Johannismeier.
Die Perestroika, Michail Gorbatschows Politik der Öffnung und Umgestaltung, trieb die Menschen in Litauen, Estland und Lettland auf die Straßen. Hunderttausende sangen in Vilnius und überall im Land dieses traditionelle Kirchenlied. Maria, Maria, gelobte Mutter Gottes, du Lilie am Himmel, bitte rette die Menschheit vor einem bösen Feind. Hand in Hand aneinander zündeten sie dazu Kerzen an. Die singende Revolution einte die drei baltischen Länder. Die Menschenkette reichte von Vilnius bis Tallinn und auf Litauisch, Lettisch und Estnisch wurde immer und immer wieder auf allen Kanälen nur das eine Lied gespielt. Am Meeresufer schlafen drei Schwestern. Ihr Leiden ist die Hoffnungslosigkeit. Plötzlich erklingt die Glocke des Schicksals und das Meer braust auf. Als die Wellen beginnen zu schäumen, wachen die Schwestern auf, um ihre Ehre zu verteidigen. Die Baltische See wacht auf. Lettland, Litauen, Estland. Am 11. März 1990 erklärt der oberste Rat Litauens seinen Austritt aus der Sowjetunion. Im Januar 1991 ließ der Kreml die Panzer aus den Kasernen rollen und stellte den Litauern ein Ultimatum. Die Lage eskalierte. Am 13. Januar 1991 umzingeln sowjetische Panzer den Funkturm des litauischen Rundfunks. 15 Menschen sterben bei dem Versuch, das Gebäude zu verteidigen. Trotz dieser Opfer ist aber niemand mehr zur Umkehr bereit. Die Menschen wollen endlich ihre lang ersehnte Freiheit. Ein Junge spricht zu seinem Pferd: Du sollst dich in Wasser verwandeln. Der Pfeil soll fliegen mit dem Wind und ich will wie eine Schilfpflanze hier meine Wurzeln schlagen.
I want to show that there is a respect for human beings, for their free initiative.
7 Jahre später, 1998, zieht nach mehr als 50 Jahren im Exil der 71-jährige Valdas Adamkus in den litauischen Präsidentenpalast.
Ich möchte zeigen, dass jeder Einzelne unseren Respekt verdient. Jeder soll die Freiheit haben, das zu tun, was 50 Jahre lang verleugnet wurde, sein Leben selbst zu gestalten und eigene Entscheidungen zu treffen, ohne Angst vor einer Bestrafung zu haben. Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung meinem Volk die notwendige Unterstützung und Führung bieten kann. Denn die demokratische Kultur ist nichts, was man lernen kann. Man muss es in sich haben. Man muss in dieses System hineinwachsen und daran glauben. Wenn man daran glaubt, kann man das Volk auch in eine helle Zukunft führen. Nicht, weil er in Amerika wohnte, habe ich ihn gewählt, sondern weil er keiner Partei oder Bewegung hier in Litauen angehört. Er ist bis heute neutral, darum kann er auch was bewirken. Er hat eben keine Freunde und Bekannte, mit denen er dunkle Geschäfte machen könnte.
Atmetę prezidento advokatų reikalavimą nusišalinti konstitucinio teismo teisėjai pradėjo nagrinėti kaltinimus prezidentui.
In den letzten Monaten beherrschte die litauischen Medien nur eine Frage. Ob der neue, erst seit Februar 2003 amtierende Präsident Rolandas Paksas korrupt ist und die Verfassung gebrochen hat. Paksas unterhielt anscheinend enge Kontakte zu Yuri Borisov, einem russischen Geschäftsmann, der Paksas Wahlkampagne finanziert hat und im Gegenzug Vergünstigungen erhalten haben soll. Der Politologe Raimundas Lopata vermutet dahinter gezielte Einflussnahme Moskaus.
Wir sprechen hier über ein subtiles Spiel, das Russland mit uns treibt. Russland will in den ehemaligen Sowjetrepubliken Agenten aufbauen, um Einfluss auf die Europäische Union zu gewinnen. Über den litauischen Präsidentenpalast könnte Moskau sowohl politische als auch wirtschaftliche Prozesse in Brüssel beeinflussen. Das wäre eine gute Position, um in europäischen Fragen mitzureden.
Respublikos Präsidentas Rolandas Paksas.
Letzte Woche schließlich machte das litauische Parlament kurzen Prozess, enthob Paksas seines Amtes und setzte Neuwahlen an für den 14. Juni, den Tag der Europawahlen. Doch haben sich die Litauer damit wirklich einer weiteren Altlast entledigt? Wird wirklich alles besser werden ab dem 1. Mai, dem Beitritt zur Europäischen Union? Die Menschen auf der Straße erwarten ihn mit gemischten Gefühlen.
Wir freuen uns. Wir waren in der Sowjetunion und kommen jetzt in eine andere Union, die hoffentlich besser wird. Wir bekommen mehr Arbeit, denn die Ausländer werden bei uns investieren, auch wenn man uns natürlich nichts schenken wird.
Ich habe sehr große Angst. Die Preise werden steigen und unsere Gehälter bleiben dieselben.
Ich freue mich für das und ich hoffe, dass unser Leben wird ein bisschen besser. Und zum Beispiel ich bin ein Studentin und ich wollte ein bisschen meine Studien verbessern, zum Beispiel in Deutschland, guteres Bildung bekommen und ich hoffe, das wird ein bisschen leichter in Universität in Deutschland zu studieren zum Beispiel.
Birgit Johannsmeier, das klingt eigentlich optimistisch, wenn man die jungen Leute hört. In Ihrem Beitrag klang aber auch sehr stark durch, dass die Zeit als Litauen unter sowjetischer Obhut, sage ich mal vorsichtig, stand, für das Land ja doch eine sehr traumatische war. Wirkt das heute noch stark nach?
Selbstverständlich, das wirkt im ganzen Leben nach. Und ich denke, ich möchte vielleicht an dieser Stelle noch etwas hinzufügen, was mich auch sehr fasziniert hat als Deutsche, vielleicht als ich anfing, in der Region zu arbeiten. Das war dieses sehr ungebrochene Vaterlandsgefühl, was jeder Litauer hat. Ich als Deutsche hatte das nicht und habe das bis heute vielleicht in dieser Form auch nicht, was man hatte, weil man diesen großen Feind so lange Jahre hatte. Dieser Feind, der sich ja in dem ganzen Leben breit machte, überall, wir haben es ansatzweise gehört, eben schon, dass viele Familien wurden nach Sibirien geschickt. Also in jeder Familie gibt es jemanden, der in irgendeiner Form von der Sowjetunion, von Moskau, vom Sozialismus betroffen war, nicht arbeiten konnte. Und die Angst herrscht eben heute auch vor, dass Moskau quasi nicht locker lässt. Darum dieser große Wunsch, zur NATO zu gehören, zur Europäischen Union zu gehören. Also diese Angst, dass angefangen bei der Wirtschaft Moskau versucht nach wie vor, seine Finger im Ölgeschäft zu haben oder in anderen großen Wirtschaftsbereichen. Also da ist einfach die Sorge groß, dass man sich aus der Umklammerung Moskaus nicht lösen kann.
Also wenn die ganze litauische Bevölkerung die Sowjetzeit, also die Zeit der litauischen sozialistischen Sowjetrepublik als eine Fremdbesetzung und eine Zeit, eine sehr düstere und traumatische Zeit empfunden hat, dann stellt sich für mich die Frage, wie hat die litauische Bevölkerung denn überlebt? Wie hat der Einzelne in dieser Zeit überlebt? Und was war die Triebkraft dazu, Frau Donau-Radziwienze oder Herr Iwaskiewiczius? Die Frage natürlich erstmal an Sie beide.
Ich würde nicht sagen, dass es eine dunkle Zeit war. Ich kann sagen, es gab sehr viele kulturelle Beziehungen mit der bedeutenden russischen Kultur. Und viele unserer Künstler, auch im Theater, bekannte Nekrošius zum Beispiel, hat seine Studien in Russland beendet, in Moskau. Ich habe selber
das Moskau-Konservatorium besucht. Und wenn ich nach Moskau fuhr, war es mir sehr seelisch, sehr traurig zumute, wenn ich sah, dass wenn ich Kremlin sah und ich dachte, wie über die Unfreiheit, die politische Unfreiheit. Ich habe diese Freiheit wiedergefunden in der russischen Kultur. Zum Beispiel im Leben des Moskauer Konservatoriums, als ich jeden Tag berühmte Meister wie Richter treffen konnte, Schnittke, wenn ich in den Gängen ging und auch studierte bei den berühmten Meistern, der Verlust der Freiheit wurde kompensiert, manchmal mit der kulturellen Wiedererlangung. Und es ist eine sehr komplizierte Zeit gewesen, aber man soll das nicht einseitig betrachten. Es ist eine sehr komplizierte und traurige Aspekt für jeden.
Generation weiter. Wie ist das aus Ihrer Sicht, Herr Iwaschkiewicz? Sie haben ja diese Traumata in dem Maß vielleicht gar nicht mehr so mitbekommen.
Aber Sie beschreiben sie in Ihren Stücken.
Ja.
Ich habe etwas miterlebt, natürlich in meiner Jugend. Ich habe die meine Jugend in einer Kleinstadt verlebt, wo ich nur alle heiligen Zeiten einmal eine Banane bekam oder Kekse. Die elementaren Dinge fehlten mir und wir hatten auch keine Spielsachen. 18 Jahre habe ich das miterlebt und daher kann ich auch etwas sagen. Es ist sehr absurd gewesen. Es war natürlich die Kindheit. Und das hat mir auch starke Erinnerungen hinterlassen. Ich muss mich aber dennoch freuen, dass wir diese Zeit doch gut überstanden haben, aber diese Zeit hat uns nicht gebeugt. Und wir sind jetzt so quasi im neuen Leben und wir können das alte Leben angleichen und wir sind deswegen widerstandsfähiger geworden als zum Beispiel die Westlichen.
Also ist, jetzt kommt erstmal Beifall aus dem Publikum. Ist dann Litauens Lions-Geschichte auch eine Heldengeschichte? Und wie spiegelt sich das in Ihren Stücken, Herr Iwaschkiewicz? Also Sie haben die Frage noch nicht verstanden. Sie haben ja eben ganz eindrucksvoll uns geschildert, dass es ja möglich war, so eine schlimme Zeit zu überstehen. Und ich frage nach der Kraft oder nach den Quellen der Kraft. Wo liegt das aus Ihrer Sicht für den litauischen Menschen? Woraus schöpft er seine Kraft zu überleben? Das ist ja, wenn man die Geschichte betrachtet, ja nicht das erste Mal, dass eine Besatzungszeit zu überstehen war. Was denken Sie?
Ich denke, dass der Mensch eigentlich sehr widerstandsfähig ist, besonders wir, weil wir in den letzten 200, 300 Jahren in Litauen sehr viel durchgemacht haben, sehr viel erlebt haben. Die Verbannung, die Kriege mit kleinen Lichtblicken von Freiheit. Vielleicht sind dann die Leute dadurch ja, vorbereitet gewesen. Und die Sowjetzeit hat auch, auch Spuren hinterlassen. 50 Jahre waren auch nicht immer dasselbe. Das war natürlich schwere Nachkriegszeit. Und ich danke meinem Schicksal, dass ich nicht da geboren bin und auch nicht das durcherlebt habe. Und die Sowjetzeit hat gebracht, dass also sehr viel, nicht so viel Absurditäten und auch nicht diese Tragödie. Durch diese Absurdität, die Zeit der Absurdität, sind die Leute vorbereitet worden für einen anderen Weg, einen Weg hinaus aus dieser Zeit.
Ruth Gibelka-Leiserowitz, so aus der historischen Distanz verklärt sich ja so manches. Es gibt Heldengeschichten, es gibt die Entwicklung dahin, dass man was verzärtelt. Wie ist denn das aus dem Blick der unbestechlichen Historikerin? Es gab ja auch einen litauischen Holocaust, es gab eine sehr grobe deutsche Präsenz in diesem Land. Ist das vergessen, wird darüber heute nicht mehr geredet?
Ach, es wird über vieles geredet und zuerst mal musste man zu Zeiten der Perestroika Ende der 80er Jahre anfangen, seine eigene Vergangenheit, die Zeiten der Deportation und des stalinistischen Terrors aufzuarbeiten. Und das ist eine
Phase.
Das
gab ja auch einen deutschen Terror.
Zuerst haben die Litauer angefangen, als sie überhaupt über Geschichte reden durften und nicht nur über sowjetische Geschichte, über ihre eigene Leidensgeschichte zu reden. Das war ein großes Thema, was erstmal alles beherrscht hat. Und wir haben heute gerade noch in der Generation, die ja selber Sibirien nach dem Krieg erlebt hat, das Problem oder das Phänomen, was ich gerne als die vergleichende Martyrologie bezeichne. Also man guckt erstmal, wie viel habe ich selber gelitten, und dann kommt erstmal ein ganzes Stück dahinter das Leiden der anderen, und es wird auch sehr gerne immer noch mit arithmetischen Argumenten verfahren. Und wenn Sie jetzt nach dem Holocaust in Litauen fragen, dann ist das eben genau ein Problem für die ältere Generation, die noch sagt, ja, es hat nicht nur den jüdischen Genozid gegeben, sondern genauso auch den litauischen Genozid. Aber ich muss sagen, ich habe ja, wie bereits erwähnt, 5 Jahre lang Studenten unterrichtet, Geschichtsstudenten, die sehr interessiert waren, sehr wissbegierig waren und die mit einem ganz anderen Blickwinkel schon auf die Geschichte zugehen und genau das wissen möchten, worüber ihre Eltern und Großeltern nicht reden wollen und wo es an der Aufarbeitung stellenweise auch noch stockt. Und als letztes möchte ich dazu noch erwähnen, dass ich in der Zeit, als ich in Nitten am Thomas-Mann-Kulturzentrum in dem schönen Sommerhaus gearbeitet habe, zu den Mitorganisatoren einer großen Konferenz gehörte über Litauer und Juden in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Das war also die erste wissenschaftliche Kontroverse zu den Fragen der litauischen Beteiligung am Holocaust. Diese Veranstaltung ist von der litauischen Regierung finanziert worden, aber die Veranstalter haben dafür in der Öffentlichkeit doch sehr viel Prügel bezogen.
Birgit Johansmeier.
Ja, ich würde an dieser Stelle gerne noch mal einhaken, weil gerade dieser Umgang mit der jüngeren Geschichte, ich denke, das ist schon eine Sache, die auch mir als ganz großes Problem erschienen ist. Also so leicht meine Wahrnehmung ist schon, dass man in Litauen eigentlich, wenn nicht der Westen es verlangen würde und wenn auch nicht wir sozusagen aus Europa es verlangen würden, dann würde man ganz gerne zum Beispiel die deutsche Zeit, den Holocaust, verdrängen. Ich selber habe mich lange Zeit auch damit beschäftigt. Es gab vor Jahren einen großen Prozess gegen einen
sogenannten Judenmörder, ein Litauer, der fliehen konnte nach Amerika, der eigentlich nur auf Druck von Amerika zurückkam nach Litauen. Und was mich eigentlich entsetzt hat, muss ich gestehen, in der Zeit begannen die ersten Prozesse gegen ehemalige Mitarbeiter des KGB, die Litauer nach Sibirien geschafft haben. Diese Prozesse wurden sehr stark betrieben. Da hat man sehr viel Wert drauf gelegt. Alles, was nun diese Litauer betraf, die möglicherweise, war ja nicht erwiesen, aber war zumindest in Frage gestellt, die möglicherweise den Nazis mitgeholfen haben, was diese Menschen betraf, da hat auch die litauische Öffentlichkeit nicht gerne hinschauen wollen. Ich habe die Medien verfolgt. Dieser Alexander Lileikis, der jahrelang, der dann eben zum Schluss in Litauen gestorben ist, bevor er verurteilt wurde, eigentlich tragisch, also auch die jüdischen Überlebenden, die sich gewünscht hätten, dass er wenigstens ein Urteil erhält, haben das nicht mehr erlebt. Der wurde quasi wie ein kleiner Volksheld gefeiert. Und ich denke, das, was meine Kollegin hier auf dem Podium sagte, was ja stimmt und wichtig ist vielleicht zu verstehen, ist, dass wir es mit einem kleinen Volk zu tun haben, was innerhalb kürzester Zeit unter der einen großen Macht und dann unter der anderen großen Macht gewesen ist.
Also mich würde natürlich interessieren, was unsere litauischen Gäste zu dem Thema zu sagen haben. Umgang mit geschichtlichen Tabus. Wie sehen Sie das, Frau Donau-Ravitschirne?
Ich denke, das ist eine junge, die Mentalität einer jungen Kultur. Denn die Litauer sind schon seit Jahrhunderten gewöhnt zu leiden, weil Litauen sehr oft besetzt war. Es ist ein kleines Land inmitten großer Imperien wie Russland. Ich denke, dass die Litauer noch nicht reif sind, endlich aufzustehen und auf der anderen Seite der Barrikade sich zu behaupten. Dass sie nicht nur immer gelitten haben, sondern sie haben auch mit ihrem Benehmen dazu beigetragen,
Marius. Vielleicht eine andere Sicht.
Was ich sagen wollte, aber Fakt, die Tatsache ist, dass und der Weg Litauens in die Unabhängigkeit und sich Selbstfindung und Selbsterkenntnis ein Teil des Opfers war. Man hat immer wieder Kräfte gefunden und dadurch große Dinge erreicht, aber jetzt, es gibt keine andere Lösung für die Leute. Die können es nicht begreifen, dass als Opfer, also sich als Opfer zu betrachten, dass wie zum Beispiel auch, wenn man jetzt der Judengenozid hernimmt, so ist das Problem, dass durch diese 14 Jahre lang wir mussten erstmal begreifen, die Nachkriegszeit begreifen und wie ich zum Beispiel, als ich ich habe die russische Schule besucht und ich habe nichts über die Judenvernichtung erfahren, sondern nur von meinen Verwandten und es gibt so viel Information, die man begreifen erstmal muss und die Leute nehmen natürlich die Leute die Information auf, die denen genehmer ist, die eben besser für sie ist.
Auch wir müssen erstmal begreifen, deswegen ist diese kleine historische Tour de Raison für uns alle vielleicht ganz wichtig, aber wir wollen das Ganze ja auch in ein kulturelles Ambiente stellen. Deswegen machen wir jetzt eine kleine literarische Zwischenmahlzeit. Peter Arp von der Salzburger Elisabethbühne hat einen Text vorbereitet von unserem Autor Marius Iwaschkiewicz, der Zug unserer Liebe zu Vilnius.
Das geschah im alten europäischen Vilnius. Wir alle liebten Vilnius sehr. Schön und schrecklich war diese Liebe von uns allen zu Vilnius. O verschwundenes Vilnius, Wie unheimlich und gut ist es, dich zu lieben, du Stadt. Ich erinnere mich noch an die feuchten, duftenden Julinächte, als die ganze Stadt auf die Straßen hinausging, als die Frauen ihre Hintern an den weißen Kacheln der Bürgersteige rieben, auf den Dachrinnen hinunterrutschten und an den Brunnenrohren saugten. Sie konnten vom kleinsten Wasserstrahl trinken. Ach, diese Frauen! Wir Männer, zurückhaltender und schüchtern, ließen die Frauen am Domplatz kreischen und stiegen auf den Gediminersberg, streichelten mit festen Männerhänden die Burgmauern, hissten unsere Fahne, gingen hinunter, besuchten bis zum allerersten Krähen der Hähne die Sackgassen des alten Vilnius. O Vilnius, warum bist du nicht unser Gott geworden? Wir hätten dich verehren und anbeten können. Aber du hast eine andere Liebe gewählt, hast geglaubt, dass diese stärker ist, und sie war wirklich stark, unendlich stark. Alles zitterte vor Spannung und erhitzte sich. Es geschah an einem Vormittag, als die ganze Stadt auf Vilnius trank, ihm Erfolg und ein langes Leben wünschte. Ich erinnere mich, wie aus dem Tor der Morgenröte die weiße Schnauze einer Lokomotive herausragte. Wir spürten nur einen Wind. Es blieb uns keine Zeit mehr, etwas anderes zu sehen. Irgendjemand zeigte mit dem Finger auf den Boden und schrie. Wir beugten uns hinab und erblickten die Gleise. Nie gesehene, unberührte Gleise aus richtigem Beton. Und als wir uns umdrehten, liefen wir auseinander, denn wir sahen die Lokomotive. Die Lokomotive schnaubte und anstelle von Dampf ließ sie unten eine langgezogene weiße Flüssigkeit heraus, die sich in die behauenen Steine des Bodens hineinfraß und zu weißen Betongleisen wurde. Die Lokomotive zog zwei gespenstisch weiße Reisewaggons und bewegte sich ungemein schnell. Nachdem der Zug zum zweiten Mal auf den Straßen der Altstadt von Vilnius dahingepfiffen war, kam er an diesem Tag nicht mehr zurück. Am nächsten Morgen versammelten wir uns alle am Domplatz. Wir warteten auf den Zug. Das Radio meldete, dass die neuen Bezirke von Vilnius eingestürzt seien. Wahrscheinlich waren sie von der Lokomotive zerstört, schrecklich verwüstet und unter den weißen Betongleisen begraben worden. Und der Zug selbst, angewachsen auf einige hundert Reisewaggons, pfiff in die Altstadt. Die Menge schrie auf. Sie stürzte in die Burggasse, um die beiden weißen Betongleise aufzubrechen. Als es mit Äxten, Schmiedehämmern und Brechstangen nicht gelang, sie zu verkürzen, versuchte man, sie herauszureißen. Aber diese Gleise nahmen in der Erde kein Ende. Dicke Betonwurzeln breiteten sich seitlich aus und drangen unter den Mauern von Kaffeehäusern, Buchhandlungen und Creperien durch. Erstarrt warteten wir auf den Zug. Er flog aus der deutschen Straße und stürmte zum Rathaus. Unvergleichlich schwer, eine geballte Faust, schlug er ein Loch in die Tür zu dem Zimmer, wo wir uns vor Angst versteckt hielten. Das Rathaus klappte zusammen und wir schrien alle auf, sogar die Alten und die Kinder. Und der Zug zog einen Kreis nach dem anderen um die Ruinen des Rathauses und er dehnte sich aus. Man konnte die Zahl der weißen gespenstischen Waggons schon nicht mehr zählen. Danach drehte er in unsere Richtung und wir fühlten das nahende Ende, denn es gab kein Entkommen. Und dennoch dankten wir dem Gespenst für diesen kleinen letzten Augenblick des Glücks. Die Lokomotive blieb vor der ersten Reihe von uns stehen. Sie zog die Flüssigkeit ein und schwieg. Wir blickten durch das Fenster der Lokomotive und verstanden alles. Einer nach dem anderen stürzten wir in die Waggons. Eine unzählbare Menge der Bewohner von Vilnius drängte sich auf den alten Marktplatz und strömte in den Zug. Als jeder seinen Platz gefunden hatte, bewegte sich der Zug ein wenig. Er ließ eine lange Betonmasse hinaus und drang in die Johanneskirche ein, wobei er Altäre und Beichtstühle zerstörte, kroch aus dem Hof der Universität heraus und pfiff durch die kalten Hörsäle, durch Bänke und Tafeln, Lesesäle, Klosetts und Buffets. Wir schrien, als der Künstlerpalast einstürzte, die Bank und die Post, die Kunstakademie und die Annakirche. Mit geballter Faust und zusammengekrallten Zehen schrien wir noch weiter, noch weiter. Als er vom Gediminas-Turm niederstampfte, machten wir die Augen auf. Und als er auch den Glockenturm fällte, hielten wir unsere Frauen und Mädchen an den Händen, damit sie sich nicht vor Glück Haare und Kleider vom Leib rissen. Wir folgten ihm und flogen mit dem Zug dahin, mit dem Zug unserer grenzenlosen Liebe zu Vilnius, der Stadt unseres großen Verlangens. Es fiel der 1. Novemberschnee.
Soweit, meine Damen und Herren, die kleine Erzählung Der Zug unserer Liebe zu Vilnius von Marius Ivaškevičius, in Szene gesetzt und gesprochen von Peter Arp. Vielen schönen Dank. Herr Ivaškevičius, in Ihrem Text gibt es natürlich das Beharren und es gibt eine große Geschwindigkeit, hinter der sehr viel Kraft und Gewalt steckt. Beschreiben Sie in dieser Erzählung das Lebensgefühl der Leute in Vilnius heute?
Diese Erzählung datiert schon seit vor 10 Jahren. Das Gefühl und die Beschreibung, wie gesagt, 10 Jahre her. Als wir vor Jahren dahin kamen, wir waren Studenten damals, wir kamen aus der Provinz und wir haben die Luft von Vilnius eingeatmet und haben uns in diese Stadt verliebt. Und zu der Zeit habe ich gedacht, ich muss darüber schreiben, über die Liebe zur Stadt, die gewachsen war, die auch die Kraft, die ich daraus gezogen habe. Natürlich hat sich Vilnius in diesen 10 Jahren verändert. Man kann diese Stadt kaum wiedererkennen. Fast kann man nicht wiedererkennen. Und auch heute habe ich wieder die Liebe zur Stadt, aber in einer anderen Form. Die Einwohner von Vilnius, die lieben sie natürlich auf eine andere Weise.
Wenn eine Stadt und eine Gesellschaft im Umbruch sind, dann ist es ja für die Künste eine wichtige Aufgabe, diese Prozesse zu reflektieren. Und es ist geradezu eine Einladung an eine junge Generation in der Musik, in der Theaterszene, in der Filmszene, diese Gesellschaftsumbrüche zu begleiten und vielleicht auch voranzutreiben. Wie sieht denn die junge Kunstszene in Vilnius oder in Litauen aus? In welchem Umfeld bewegen Sie sich beispielsweise als Künstler?
Ich denke, wenn man da diese Zeit reflektiert, das ist nicht so einfach. Viele unserer Künstler, auch ich im Begriffen, meinen und reflektieren aus der Distanz. Ich denke, dass wir uns irgendeine Stadt einbilden, zum Beispiel Vilnius irgendwie anders, nicht die mit der Realität übereinstimmt. Und zum Beispiel im Theater und in anderen Werken wird Vilnius aus einer anderen Zeit beschrieben. Man kann einfach nicht reflektieren, was heute zum Beispiel frisch ist, wird vielleicht morgen wieder vorbei sein. Ich fahre sehr oft nach Schweden. nach Visby, Gotland. Und wenn ich die Geschäfte sehe und dieselben Waren sehe, die vor 4 Jahren mal lagen, so verstehe ich, so sehe ich, dass man diese Stadt reflektieren kann, aber nicht Vilnius.
Die sogenannte ernste Musik reagiert ja oft ein bisschen langsamer, vielleicht behäbiger, vielleicht überlegter auf Entwicklungen, auf Zeitgeistentwicklungen. Wie sieht's denn in Litauen aus, zum Beispiel mit der Musikausbildung? Was gibt's für Akademien, was gibt's für Musikschulen? Was ist da übrig, was ist vielleicht neu gewachsen?
Ich möchte anfangen
mit der ersten Frage, wie hat sich das Leben in musikalischer Hinsicht geändert in Vilnius?
Es, 1991
ist automatisch und neu die neue künstlerische Form erwacht. Viele Künstler und Kompositoren sind auf einmal verstillt
und
diejenigen Künstler und Komponisten, die der früheren Ideologie bis 91 gedient haben, waren auf einmal weg und es kamen neue Kräfte, neue Institutionen, die jetzt die Kunst beherrschen. Wie zum Beispiel gibt es ein Komitee für ein Festival, es gibt auch Anfragen und es tut sich eben was anders jetzt.
Darf ich da vielleicht ganz kurz ein Beispiel hier einführen? Wir hatten ja eigentlich Giderius Puskunigis eingeladen, er ist leider krank geworden, aber wir möchten Ihnen doch ein Stück von ihm, von einer Oper vorspielen, die er komponiert hat. Er hat dafür den litauischen Staatspreis bekommen. Ich bitte die Regie, dieses Stück mal kurz einzuspielen.
Una sombra, 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 una sombra,
Hier in Deutschland nennt man Litauen ja auch oft das Land der Sänger, das Land der Lieder. Der Gesang hat eine große Tradition bei Ihnen. Das äußert sich dann auch in der neuen Musik und findet das auch in der Ausbildung seinen Spiegel? Ist die Ausbildung, was die Stimmpflege betrifft, besonders intensiv bei Ihnen? Sie hat ja große Tradition.
Wir haben eine bekannte Akademie und unsere Pädagogen sind auch überall hingereist, auch in Italien haben sie studiert. Und wenn man den vokalischen Aspekt anschaut, zum Beispiel die Violetta Urmana, die berühmte Sängerin, die in Bayreuth sieht, ist die Schülerin unserer Akademie. Und unsere Akademie genießt einen guten Ruf und hat sehr viele Gastrollen außerhalb und natürlich auch in Deutschland.
Also es ist natürlich klar, wenn ein Land in so einem großen Umbruch sich befindet wie Litauen und die Länder ringsherum, dann ist eine Funktion der Kultur und der Künste die Bewahrung des Traditionellen und der traditionellen kulturgeschichtlichen Werte. Mich interessiert natürlich auch noch einmal, und ich will auf meine Frage doch zurückkommen, wie verhält es sich mit der Avantgarde-Kunst, mit den jungen Wilden? Gibt es die überhaupt in Litauen? Was nimmt man davon wahr, wenn man zu Gast ist in dem Land? Frau Johansmeier oder Frau Leiserowitz, gibt es da auch so verrückte Leute, die aufbrechen, die schräges Theater machen, die verrückte Filme machen?
Also ich könnte vielleicht an einer Stelle sagen, es ist mir vorhin auch schon aufgefallen, was man nicht vergessen darf, ist, es gab natürlich eine ganz starke Durststrecke in den letzten Jahren. Also es gab einfach kein Geld mehr. Moskau war weg, die Partei war weg. Kultur wurde finanziert von Moskau und da gab es eine große Ebbe. Und ich kenne mich etwas besser im Film aus und musste leider feststellen auf vielen Festivals, dass das, was ich gesehen habe, Entschuldigung, eigentlich nicht unbedingt festivalwürdig war. Also das heißt, es gab viele der älteren Generation, die keine Perspektiven mehr hatten. Es gab kein Material, kein Filmmaterial mehr zu kaufen. Es ist so weit gegangen, dass in Vilnius auch dieses wunderschöne Kinostudio, was es dort gibt, leider an Ausländer vermietet wurde, um irgendwelche Soap-Operas oder so billig zu produzieren. Und erst in den letzten Jahren, also ich erinnere mich vor 3 Jahren, glaube ich, war ein Festival in Riga, wo auch eben junge Filme aus allen 3 baltischen Ländern gezeigt wurden und wo man merkte, aha, in allen 3 Ländern gibt es wieder junge Leute, die auf eine eigene Sprache zu entwickeln. Ich glaube, davon zu sprechen wäre zu hoch gegriffen. Aber es gibt wieder Möglichkeiten, über Video hinaus auch eigentlich wieder auch mit Film zu arbeiten und die aktuelle Situation darzustellen. Aber es ist langsam, das finde ich ganz wichtig. Also ich zumindest habe nichts an faszinierenden, umwerfenden Dingen gesehen in den letzten Jahren.
Einerseits hat sich ja gleich 1991 in Vilnius eine freie, demokratische Künstlerrepublik gebildet. Es wurden Häuser, die sehr verfallen waren, wieder bewohnbar gemacht. Künstler aller Sparten haben sich zusammengetan, haben die Häuser wieder aufgebaut und lassen dort Kultur aller erdenklichen Facetten stattfinden. Andererseits gewinnt man den Eindruck, dass sehr viel kulturelle Fremdbestimmung, ich möchte mal sagen, sehr viel englische Sprache, ganz vorsichtig, sich in Litauen breit macht. Ist das ein gespaltener Eindruck oder gewinnt da jetzt zunehmend der fremde Einfluss die Überhand, Frau Leiserowitz?
Also ich würde das ganze Bild noch mal so etwas verschieben. In den 70er und 80er Jahren hat es ja ziemlich viel Avantgarde-Kunst gegeben in den Bereichen der Malerei und auch Fotografie. Also Litauen ist die erste Republik in der Sowjetunion gewesen, die überhaupt einen eigenen Verband für künstlerische Fotografie hatte. Und diese Arbeit ist sehr gut weitergelaufen. Und nachdem man dann Ende der 80er Jahre zum ersten Mal überhaupt seine Kunst legal ins Ausland verkaufen durfte, gab es dort auch einen ziemlichen Boom. Und demzufolge sind dann auch viele Künstler abgewandert. Und wer heute etwas auf den Gebieten verdienen möchte und arbeiten möchte, der geht auch ins Ausland oder versucht im Ausland Geld zu verdienen. Und natürlich braucht man dafür Englisch. Und auf der anderen Seite sieht man das im eigenen Land nicht mehr, was dort passiert. Ich als Außenstehende habe Ush-Upis, die Künstlerrepublik, auf die Sie ansprachen, immer eigentlich nur so als mehr so ein Versuchslabor gesehen oder eine Art von Lebenskunst, die dort praktiziert wird. Und andererseits möchte ich aber, was den Bereich des Theaters angeht, ja noch an Oskaras Korschunovas erinnern, der mit seinen Inszenierungen durch Europa zieht und dem man getrost zur Avantgarde-Kunst rechnen darf.
Herr Iwaskiewicz, wo werden denn Ihre Stücke eigentlich aufgeführt, die Sie schreiben?
Unsere Aufführungen waren in Moskau, in Warschau. Wir waren auch einige Male in Deutschland. Jetzt fahren wir nach Neapel.
No. Ja, das ist ganz wunderbar, aber ich meine, Sie schreiben doch eigentlich für ein litauisches Publikum. Ist es dann so, dass der litauische Autor gar nicht zu seinem Publikum finden kann? Wie verhält sich das?
Sie fragen, wo die Aufführungen stattgefunden haben. Wenn man über Litauen spricht, natürlich präsentiere ich auch das dem litauischen Publikum. Ja, jetzt, es gibt natürlich auch dumme Fragen jetzt aufgrund dieser EU-Eintritt. Wie zum Beispiel, werden Sie für die Europäer schreiben ab 1. Mai? Ja, wenn ein Künstler das zu diesem Zweck macht, genau zum 1. Mai, dann ist es eine sehr unglückliche Sache. Man soll nicht jemand nach dem Mund reden oder nicht seine Kunst ausführen, wie man sie will. Ich schreibe für mein Publikum. Oft natürlich findet es auch anderweitiges Interesse.
Aber welches ist Ihr Publikum? Wo ist es? Für wen schreiben Sie?
Na, ich kann natürlich aufführen, zum Beispiel die Gegenden um Vilnius herum. Das ist mein Publikum dort, aber wie sollte ich sagen, junge Leute, die in Litauen leben, aber ich kann kein Lebensalter angeben. Die Seele muss jung sein, da kann der Mensch auch 80 sein.
Frau Daunerowitschen, in Deutschland hat es 30 bis 40 Jahre gedauert, bis die Musikerzieher, die Musikpädagogik es gelernt hat, mit Rock- und Popmusik richtig umzugehen. Viele sagen, bis heute ist das noch nicht so richtig gelungen. Wie ist das in Litauen? Da hat man den Eindruck, das ist ganz schnell gegangen. Da hat jetzt eben die Rock-Popmusik richtig Einkehr gehalten und was passiert da mit der traditionellen Musik? Kann die sich dagegen irgendwie behaupten?
Wenn man über Jazz spricht, dann gibt es den Jazz seit 100 Jahren in Litauen.
Und auch in Litauen,
aus Litauen stand auch ein bekannter Trio, zum Beispiel Genelion Trio, welcher in den Jazz spielt.
Popmusik,
natürlich, gibt es sehr viele Popgruppen heutzutage, aller möglichen Richtungen.
Und
diese, die haben sogar ein Konzert vorbereitet und das heißt, wir gehen in die Europäische Union. Und es ist auch eine CD herausgekommen mit vielen verschiedenen Liedern drauf, in Englisch und in Litauisch. Alles Mögliche.
Also ich glaube, wir haben so eine CD aufliegen in der Regie und das wäre natürlich ganz nett, mal ein kleines Stück litauische Popmusik zu hören. Wenn ich darum bitten darf, kurz eine Minute.
Thank you.
Eine Europa-Hymne carpentierischer Grandezza, möchte man sagen. Ich möchte aber da trotzdem noch mal nachhaken. Wie gesagt, in Deutschland haben sich die Musikpädagogen sehr schwer getan, Rock- und Popmusik in ihren Katechismus aufzunehmen. Ist das in Litauen sehr viel leichter gefallen? Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ja, Herr Iwaszkiewicz, auf der Schule damit schon Kontakt gehabt. Oder Frau Dauner?
Meinen Sie des Katechismus?
Nein,
wie
ich meine,
religiöse, also
ich meine
religiöse
den,
Musik?
Entschuldigung, ich meine den Lehrplan. Den Lehrplan an Schulen, der ja einen gewissen Katalog von Musikinformationen beinhaltet. Und da ist ja sicher Rock- und Popmusik neu aufgenommen worden. Funktioniert das in Litauen gut?
Ja, natürlich, das funktioniert. Weil die Litauer, vor allem die Jugend, so eine Musik liebt und mehr davon wissen will. Aber wenn man die seriöse Musik betrachtet, natürlich, in der Akademie unterrichte ich diese. Es gibt eine professionelle Vorbereitung für Jazz zum Beispiel. Das gehört also eigentlich nicht in die Popkultur, aber in der Schule singen natürlich die Kinder, die heutzutage so in sind, wenn man das so sagt, Pop und Jazz und alles, also man, alles Mögliche. Es ist ganz normal und es ist eine offene Gesellschaft und alles ist möglich.
Ja, ich glaube, mit Rock und Pop verbindet sich in Litauen sicherlich auch doch der Geist der neuen Zeit. Und der Geist der neuen Zeit heißt natürlich in Anbetracht auf den fortschreitenden Kalender auf in eine neue Union. Man liest ja manchmal den Satz, ich habe das so in einem Reiseführer gelesen, für die Litauer ist die Union im Westen das kleinere Übel im Vergleich zu der Union, vor der man sich vor 13, 14 Jahren gelöst hat. Im Hinblick auf den 1. Mai... Meine Frage, was erwartet sich die Bevölkerung, was erwarten sich die Leute in Vilnius und in anderen Städten von diesem Schritt in die Europäische Union, den Schritt in den Westen? Und was erwarten Sie sich natürlich auch persönlich davon, als Beobachter, als Gäste und als Bewohner, als Bürger?
Soll ich?
Ja, bitte, Frau Johansmeier.
Also wie ich wahrnehme, was die Leute sich erwarten, das kann man sehr simpel sagen. Mehr Geld, besseres Leben, die wollen so wie wir im Westen leben und Sicherheit vor dem Nachbarn im Osten. Diese beiden Faktoren würde ich als die Hauptfaktoren bezeichnen. Nach wie vor ist es so, man hat dieses Gefühl der Sicherheit jetzt, da man weiß, wir sind aufgenommen in die NATO, also wir, die Litauer, aufgenommen in die Europäische Union, wir werden richtiges Mitglied sein, jetzt werden wir auch beschützt. Und der zweite Schritt natürlich, wir wollen alle den Luxus haben, den es im Westen gibt. Wir wollen ein gutes, sicheres Leben haben. Das erwarten Sie. Das erwarten die Leute in der Großstadt. In Vilnius war ich vor ein paar Wochen. Ich kann Ihnen auch sagen, es gibt wunderschöne neues Einkaufszentrum. Europa ist genial. Also gibt es hier in wenig Städten, muss ich sagen. Das ist schon der Hit. Das ist wirklich so schick mit Metall und Glas und was man da an Läden alles findet.
Die Schlittschuhbahn, das übertrifft alles noch, was wir hier in Deutschland haben. Das muss man nochmal sagen.
Richtig, ja. Also das ist wirklich enorm. Und entsprechend erwarten nicht nur die Leute in der Großstadt, sondern aber auch die Leute auf dem Lande, denen es nämlich zum Teil ziemlich dreckig geht. Also so schlecht, wir reden ja immer von denen, so von Lebensverhältnissen, schlecht geht es den Rentnern, das wissen alle, schlecht geht es den Ärzten und den Lehrern, die alle sozusagen aus einem Haushalt bezahlt werden müssen, in denen wenig Steuern gezahlt werden. Das sind also die kleinen Kehrseiten in diesem Land, weil es eben nicht so das richtige Bewusstsein in der Bevölkerung gibt, dass man eben auch sein Geld abgeben muss für den Staat. Den Leuten geht es schlecht, aber auch den Leuten auf dem Land. Und alle erwarten sie von dem Beitritt zur Europäischen Union Positives.
Es gibt aber daneben auch noch eine juristische Seite und es gibt eben auch noch den mentalen Aspekt.
Und wir fokussieren das jetzt immer alles so auf den 1. Mai, auf diese Schwelle oder dieses Datum. Aber man muss ja auch nochmal zurückgehen und daran denken, dass sich die Länder vor einigen Jahren auf diese Kandidatenschaft eingelassen haben. Und nochmal gucken, warum hat man sich damals darauf eingelassen? Und neben den Gründen, die bereits hier von meiner Kollegin erwähnt wurden, gab es noch ein ziemlich starkes Argument. Man wollte also diese Rechtssicherheit und dieses gesetzliche System wie im Westen haben. Man wollte nicht mehr seine sowjetisch ausgebildeten Rechtsanwälte und Staatsanwälte haben. Und man hat sich einfach von der Einführung der Normen auch sehr viel versprochen. Und der mentale Aspekt, man hatte immer das Gefühl, man gehört zu Europa. Man hat in der Sowjetunion Europa anders verstanden, als wir das vielleicht begreifen. Europa war immer das Gegenstück zu Sowjetunion. Und wenn man dann zum Beispiel nach 1990 in den Zeitungen las, eine Wohnung wird mit Euro-Remont angeboten, dann hieß es, sie ist in Weststandard renoviert, sie ist nicht mehr sowjetisch. Und man sagt immer, wir gehören nach Europa. Ich habe mein erstes Buch über das Baltikum genannt, auch wir sind Europa. Das war eine Schlagzeile, die damals immer wieder in der Presse auftauchte. Und man möchte dort zurück, man möchte wieder von Neuem dazugehören. Und man hat Schwierigkeiten in Litauen, sich daran zu erinnern, also jedenfalls meine Studenten, dass Deutschland ja mal ein Nachbarland von Litauen war, dass man ja dort schon war.
Frau Johansmeier, in Ihrem Bericht wurde ja der Weg Litauens aus der Sklaverei der Sowjets hin in den goldenen Westen für meinen Geschmack fast ein bisschen monochrom beschrieben. Mich würde jetzt sehr interessieren, wie unsere Litauer das so sehen. Geht da nicht ein Stück Identität verloren, ein Stück Identität, um die das Land, ich möchte es fast pathetisch sagen, eigentlich ein paar hundert Jahre immer wieder mit größter Intensität gekämpft hat? Marius, geht da ein Stück Eigenständigkeit verloren? Schlägt sich das vielleicht auch nieder in den Stücken, die Sie schreiben, in dem Text, den ich gehört habe, den wir gemeinsam gehört haben, da schwingt ja auch viel Angst mit.
Ich habe noch nicht ganz genau verstanden. Ich werde improvisieren.
Bitte.
Vielleicht versuche ich auf die vorige Frage zu antworten und vielleicht passt es zu Ihrer neuerlichen Frage. Die Übersetzung hat einen sehr schönen Fehler beinhaltet. Was erwartet Litauen aus der Europäischen Union? Man weiß nicht, wie wenn jemand schwanger ist, kommt ein Mädchen oder ein Junge zur Welt. Und deswegen warten wir und das ist es. Und so allgemein meine ich, das ist einfach eine Folge der Sachen, die sich vor 90 ergeben haben. Das ist so, wie wenn ein Schiff fährt und dann von Moskau wegfährt und man weiß nicht, wohin das Schiff hinfährt, nach Berlin oder wo immer, oder vielleicht weiter oder früher. Vorher. Ich meine, dass die Leute, die 14 Jahre lang einfach jetzt müde sind nach den 14 Jahren, die Menschen verändern sich, der Verlust der sozialen Stabilität, die sie vorher hatten, und sie haben, das beunruhigt sie und sie haben sich noch nicht daran gewöhnt, an die kapitalistischen Voraussetzungen, Begebenheiten. Und ich meine, das wird jetzt so wie ein, der 1. Mai wird ein symbolischer Punkt sein. Jetzt, 2004, ist wieder so ein Punkt. Ich denke, nach 10 Jahren müssen wir wieder irgendwo beitreten. Ich möchte dem entgegensetzen, die Menschen, die Litauer warten nicht nur aufs Geld. Wir brauchen auch eine kulturelle Stabilität.
Die Litauer
geht nicht neu in die Europäische Union ein, sondern kehrt wieder zurück. Ich gebe jetzt einen kleinen Faktpreis. Wenn ich illustriere, ich möchte sagen, dass die Oper zum Beispiel im 17. Jahrhundert wurde die Oper das erste Mal aufgeführt. Das war die italienische Oper mit allem, was dazugehört. Litauens ist aus Europa weg und ist wieder rein. Und wir gehen dahin zurück, wo wir eigentlich immer waren.
Trotzdem, ich möchte noch mal nachfragen. Der Zug ist meinetwegen in Moskau gestartet, legt jetzt in Vilnius die Gleise. Besteht nicht die Gefahr, dass er irgendwo weit über Gibraltar hinausschießt und, was weiß ich, in New York landet und dort dann erstmal nur den Hauptbahnhof findet?
Nein, das glaube ich nicht. Also das, ich habe das Gefühl, das, was ja auch hier schon anklang von den Kollegen aus Litauen eben, die Leute müssen diese neue Situation ja auch erstmal fassen. Also man kann ja natürlich enthusiastisch sein und vorschießen, aber man muss es auch irgendwann füllen. Also auch dieses Mitglied zu sein jetzt in der Europäischen Union, das muss man ja auch in irgendeiner Form beweisen. Man muss ja zeigen, dass man in dieses Gefüge passt. Oder es reicht ja eben nicht, wie wir vorhin hörten. Natürlich ist vieles im juristischen Bereich oder so. Regeln sind übernommen worden, wie es die in westlich-demokratischen Ländern gibt oder in der Europäischen Union. Aber die müssen ja auch funktionieren. Also sag ich mal so alleine. Bereiche wie Strafvollzug oder so, da reicht es nicht, dass man Gesetze hat, wie sie in Westeuropa sind, sondern in Gefängnissen muss es auch so aussehen wie in Westeuropa. Und davon ist man zum Teil noch weit entfernt. Und ich glaube, das ist überzogen. Also ich glaube nicht, dass Träume können zwar viele sein, aber ich glaube, dass man in Litauen auch realistisch ist. Also schon auch guckt, was ist möglich und ja, was müssen wir erfüllen.
Also wir haben ja in Deutschland schlicht und ergreifend auch so ein Problem, dass ein Teil des Landes einen Sprung machen musste und der ist mitnichten zu 100% geglückt. Da sind auch noch sehr viele Verwerfungen und das Tempo der zwei Deutschländer in der Bundesrepublik Deutschland ist auch sehr unterschiedlich. Also die Frage, was ist eigentlich realistisch? Was haben die Menschen in Litauen zu erwarten? Was passiert in den Monaten und ersten Jahren nach dem 1. Mai 2004? Erfüllung der Träume oder Sturz in die Realität?
Ich glaube, dass da viel weniger passiert, als man überhaupt jetzt denkt. Die Erwartungshaltung ist so groß. Und das Land ist, wie auch die anderen baltischen Länder, im Moment dabei, also einen Riesenspagat zu bewältigen, nämlich eine Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Also Sie haben im Film gesehen, wie viel Landwirtschaft, wie viel Pferde es dort gibt, wie man auf dem Land lebt. Und andererseits haben die Kinder genauso ihren Internetunterricht in der Schule. Und es hat sich alles so rasch entwickelt. Und jetzt kommt also die nächste Ebene mit Brüssel und der Europäischen Union dazu. Und auch diese Ebene wird man erstmal bewältigen lernen. Aber das wird nicht laut und nicht spektakulär geschehen. Und es wird eine ganze Weile dauern, denke ich, bis allen so bewusst wird, was europäischer Raum jetzt wirklich bedeutet.
Das war die Prophezeiung der Historikerin. Ich möchte trotzdem noch mal die beiden hier anwesenden Litauer fragen, was sie sich erwarten, wo sie realistisch, möglichst realistisch, die nächsten konkreten kleinen Schritte für die Entwicklung von Kunst und Kultur in ihrem Land sehen vielleicht positiv beeinflusst durch die EU.
Ich meine, die Europa fängt nicht mit dem 1. Mai an. Eigentlich hat Europa angefangen 1991. Und ich sehe keinen Zusammenfall. Wir leben fast dasselbe Leben wie der Rest von Europa. Ich kann einige Beispiele nennen aus meinem Musikleben. Ich bin gerade aus Seattle zurückgekommen. Ich habe beim Festival der baltischen Stimmen teilgenommen. Und ich habe gedacht, dass die nächste Dürre, das ist Japan, wo unser Student Marius Baranauskas an einem Wettbewerb teilnimmt. Taramitsu-Wettbewerb heißt das. Das heißt, es gibt Beziehungen zu beiden Welten, also kulturelle Beziehungen. Und sehr oft erfahren wir aus der deutschen Presse von unseren Premieren. Ich sehe überhaupt da kein Problem. Und wenn wir beweisen müssen, dass wir also wert sind, beizutreten, das werden wir auch zeigen.
Integrationsprozesse in Europa. Integrationsprozesse in Europa sind hochkomplex, schwierig, diffizil. Es sind Einzelprozesse, es sind Sammelprozesse und wie diffizil gerade der EU-Beitritt eines so kleinen, eines so traditionsreichen und gerade eben auch erst dem Realsozialismus entrissenen Landes wie Litauen ist, das haben wir heute vielleicht so ein bisschen durchgehört, durchempfunden. In der Sprache der Politik formuliert sich sowas leicht. Unter dem Aspekt wirtschaftlichen Funktionierens mutet es lediglich wie ein Spiel mit mehr oder weniger günstigen Zahlen an.
Geschichtliche Traumata, kulturelle Wurzeln und Traditionen, Brüche und Umbrüche im einzelnen Leben finden in der Sprache der Politik und der Ökonomie eigentlich nicht so richtig Erwähnung. Doch für die Bevölkerung und für den einzelnen Menschen bedeutet der von uns ja doch skizzierte Umbau der gesamten Gesellschaft, wie Litauen es seit 1990/91 erlebt, Unsicherheit, Verlust, permanente Veränderung und das alles muss gelebt werden.
Wie gesagt, all dies konnten wir heute Abend nur anreißen. Wir haben ein bisschen Litauisch gelernt und ich glaube, wir werden jetzt im Anschluss an diese Sendung hier noch kräftig weiter debattieren.
Soweit unser europäischer Dialog heute zu dem Thema Litauen, ein Land der Mitte? Ich danke unseren Gästen fürs Mitmachen. Vielen Dank, Frau Donau-Ravitschene, Frau Kibelka-Leiserowitz, Frau Johansmeier. Vielen Dank, Herr Ivas Kiewiczius und Dank auch den Herren Walutzkis und Arp.
Ja. Nicht zuletzt Dank an die Hörerinnen draußen, an den Lautsprechern, natürlich auch an die Hörer. Danke fürs Dabeisein. Das war Kontrapunkt Nummer 19, live aus dem Goethe-Forum in München. Am Mikrofon verabschieden sich Theo Geißler
und Frank Kämpfer. Und die letzte Musik, das letzte Wort, Entschuldigung, hat natürlich die Musik. Bitte, Arthur Rass.
Ich werde ein Lied jetzt vorsingen, was ich für meine Tochter gewidmet habe, weil vor 10 Jahren sie ist in Salzburg geboren und da erstes Mal war, konnte ich dabei bei der Geburt sein und ich habe einfach gespürt, dass ich in die Augen Tränen habe. 2 Jahre habe ich überhaupt also keine Flüssigkeit gehabt. Ich war so Erwachsene sozusagen und hart, in Anführungszeichen sicher. Und ich habe meine Tochter genannt, die Trainer. Das heißt nicht unbedingt traurig, das ist Lebenszeichen. Okay.
Musik. atsimenu, kadais žaidė su draugeliom ir nuorūkų nemesdavom ant grindų. O dabar jisai makėgelas, makėgelas į vandenį. O dabar jisai makėgelas, makėgelas į vandenį. Gelas yaşaran 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 isme ke gelas yaşaran oy oy isme ke gelas yaşaran yaşaran isme ke gelas yaşaran. Ya sharan, ya sharan, ya sharan, ya sharan, ya sharan, ya sharan, ya sharan.